Wir haben ja vor dem Jahreswechsel im Dezember das letzte Mal darüber gesprochen. Da wurden die Proteste größer und größer. Wie würdest du sagen, hat sich seitdem, also seit ungefähr anderthalb Monaten, das, was da Corona-Proteste genannt wird, entwickelt?
Ich glaube, dieses Protestformat der Corona-Proteste hat sich in einer gewissen Weise stabilisiert. Ich glaube, man kann davon sprechen, da ist so eine Art Plateau erreicht. Das heißt, es wird nicht automatisch sofort größer. Die teilnehmenden Zahlen wachsen nicht mehr exponentiell und auch nicht mehr wie im Selbstlauf, aber es wird eben auch nicht weniger im Moment. Und ich glaube, diese Plateauphase, die kann auf dem Protestformat auch noch eine ganze Weile gehalten werden. Und es entscheiden jetzt gesellschaftspolitische Faktoren, der Fortgang der Debatte um die Corona-Maßnahmen einerseits und die Debatte um die Impfpflicht andererseits, ob es in dieser Mobilisierung von diesem Plateau aus bergab geht in der Mobilisierungsphase oder ob das nochmal einen weiteren Aufschwung nimmt.
Inzwischen ist ja eigentlich auch erkannt worden und öffentlich problematisiert worden, dass diese Zusammensetzung derjenigen, die da gruppiert durch die Gegend laufen, problematisch sein könnte. Also, dass da Neonazis, Rechtsextreme, Gewaltaffine, Hooligans die Sache zum Teil mitorganisieren, versuchen zu übernehmen oder aber bei der Durchsetzung der Demonstrationen geholfen haben, das ist augenscheinlich gewesen. In letzter Zeit hat man auch immer häufiger von Angriffen aus diesen Demonstrationen auf Journalistinnen gehört oder eben auch auf diejenigen, die da als Polizistinnen stehen. Wie würdest du sagen, warum ist trotz alledem immer noch eine recht verständnisvolle Haltung gegenüber diesen Demonstrationen zu erkennen, aus der Politik, aber auch medial?
Ich glaube, das hat was damit zu tun, wie dieser Protest zusammengesetzt ist. Denn natürlich ist dort, und das ist ja auch Teil der medialen Debatte, spiegelt sich dort in einer gewissen Art und Weise das, was oft die bürgerliche Mitte genannt wird und was in der Sozialwissenschaft im Anschluss an Wilhelm Heidmeier die rohe Bürgerlichkeit genannt wird. Das heißt also Menschen, die eben im Koordinatensystem der Devianz polizeilicher und politischer Wahrnehmung bisher nicht aufgetaucht sind, also ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die vielleicht zuvor sich auch nicht in einem politischen Koordinatensystem artikuliert haben und die jetzt aber auf die Straße gehen und ein zumindest stillschweigendes oder informelles Bezug nehmen, das Bündnis mit anderen Akteuren eingehen, die man sich dann nochmal im Genaueren ansehen kann. Also da spielt die Reichsbürgerideologie eine Rolle, da spielen verschwörungsideologische Elemente eine Rolle, da spielen Versatzstücke des Rechtsextremismus eine Rolle, da spielt Antisemitismus eine Rolle. Und die bürgerliche Mitte, von der ganz oft da in diesem Zusammenhang die Rede ist, die wird ja oft freigesprochen sozusagen von der Frage, dass sie sich radikalisieren könne oder dass es in ihr Radikalisierungsprozesse gäbe. Und wir beobachten gerade das Gegenteil. Das heißt, wir beobachten ein Format eines Plattformprotestes, an dem natürlich Gruppen beteiligt sind, die wir schon lange kennen, die wir auch schon lange beobachtet haben aus dem Kontext der extremen Rechten. Aber wir sehen eben auch, dass sich dort Gruppen und Personen radikalisieren und zu Ansichten und Taten verständigen, die bisher jedenfalls in der medialen Wahrnehmung nicht aufgetaucht sind.
Dazu hast du ja in deiner Analyse von Beginn an auch immer einen Unterschied zwischen den Zusammensetzungen der Protestierenden im Osten Deutschlands und im Westen Deutschlands ausgemacht. Würdest du das immer noch so sehen? Sind das noch unterschiedliche Bevölkerungsgruppierungen?
Ja, ich glaube, die Quellmilieus sind nach wie vor unterschiedlich. Und das sagen uns ja auch die soziologischen Untersuchungen, die es gibt, dass das in Südwestdeutschland eine andere Akteursgruppe ist, die eher aus dem sogenannten postmaterialistischen Milieu kommt, also Menschen, die sich habituell, nicht politisch, sondern habituell eher dem der Alternativszene, der Ökoszene, dem sozusagen diesem postmaterialistischen Milieu zurechnen und in Ostdeutschland in den Protestformaten im Grunde genommen von so etwas wie radikalisierte, aber auch radikalisierte Bürgerinnen und Bürger, aber eben auch Menschen auf die Straße gehen, die schlicht und ergreifend in der Form der Anhängerschaft ihre Ohnmachtsgefühle, ihre Präsentationsdefizit und ihre Beteiligungswünsche Ausdruck geben. Das ist die Mischung derer, die dort auf die Straße gehen. Und jetzt kann man sich das mal von Ort zu Ort nochmal ansehen und fragen, wie sich das verändert hat. Und das hat sich seit Dezember auch verändert. Also wir sehen ja eben einen Protestkern, vor allen Dingen in den neuen Bundesländern, der deutlich als Protestkern von Personen und Gruppen aus der extremen Rechten dominiert wird. Das heißt nicht, dass alle, die dorthin gehen, extrem rechts sind, aber das heißt, dass all diejenigen, die dorthin gehen, sich fragen lassen müssen, warum sie mit rechtsextremen Akteuren gemeinsam auf die Straße gehen.
Sowas kann man ja dann auch an den Inhalten ablesen. Jetzt heißt das ja so als grundsätzlich so Protestbewegungen, Proteste, Corona-Proteste. Das heißt also gegen die Maßnahmen, ganz neutral betrachtet, die jeweiligen Verantwortlichen, politisch Verantwortlichen erlassen. Das ist dann die Bundesregierung oder wahlweise die Landesregierung. Wenn man das ernst nimmt, dann muss man ja auch gucken, was sind denn die genauen Forderungen? Auch, was wollen diese, ja, was will diese Bewegung, wenn wir sie jetzt mal homogenisieren, was will die eigentlich? Wo landest du da, wenn du diese Frage betrachtest?
Ja, ich glaube, die Bewegung ist sich vor allem in einem einig, nämlich sie ist sich darin einig, dass die Corona-Maßnahmen ihren unterschiedlichen Ausprägungen fallen müssten und dass es keine Impfpflicht geben dürfe. Und da drin kommt aber dahinter ein Anti-Establishment-Affekt zum Tragen, den man vielleicht übersetzen könnte mit die da oben. Damit ist also eine bestimmte Form eines Elitendiskurses gemeint. Damit ist die Regierung gemeint, aber damit sind eben auch andere gesellschaftspolitische Akteure gemeint, die zum Teil projektiv im Sinne eines regressiven Gesellschaftsbildes, denen wird vorgeworfen, sie hätten eigentlich überhaupt kein Interesse mehr daran, sich mit der Frage zu befassen, wie es den Menschen geht, die die Corona-Maßnahmen umsetzen müssten oder umsetzen müssen. Und das speist sicher einen Teil der Protestmotivation in ganz erheblicher Art und Weise. Und dann gibt es in einem zweiten Punkt sozusagen eine ideologische Aufladung, also von Leuten, die ein über das Anti-Establishment-Ressentiment hinausgehendes Deutungsangebot machen und sagen, das eben deuten in eine extrem rechte Richtung, in Richtung einer verschwörungsnarrativen Erzählung, in Richtung einer Reichsbürgererzählung etc.
Jetzt gibt es, da, wenn man das weiterdenkt und die Analyse bzw. die Schlüsse haben das ja auch schon formuliert, auch immer die Überlegung, dass im Grunde genommen für Teile derjenigen, und das gilt vermutlich vor allen Dingen für die Proteste in Ostdeutschland, dass der Inhalt quasi eigentlich austauschbar ist, weil da eine Unzufriedenheit oder eine grundsätzliche, du hast es gerade gesagt, Anti-Establishment-Haltung auch bedeutet, dass das nächste Mal ist es ein ganz anderes Problem, was die Leute dazu bringt, so wie bei Pegida schon auf die Straße zu gehen. Wie schlägt sich das eigentlich nieder? Also das bedeutet ja im Grunde genommen auch eine bestimmte Beliebigkeit und das müsste ja eigentlich auch heißen, eine Mobilisierungsfragestellung.
Ja, Beliebigkeit, da wäre ich vorsichtig, als Beliebigkeit zu beschreiben. Ich glaube, es gilt, die Schnittmengen zu beschreiben. Und eine dieser Schnittmengen ist sicher so etwas wie eine Demokratiefeindlichkeit, die sich gegen die repräsentative Demokratie einerseits, aber auch gegen die Frage oder mit der Frage auseinandersetzt, wie wird mit gesellschaftlichen Umbruchprozessen umgegangen. Und dann ist ja noch was Zweites zu beobachten, was ja in Sachsen durchaus in der vergangenen Woche auch eine Rolle gespielt hat, nämlich dass Vertreter der Exekutive sich dann hinstellen und sowas wie Teilzugeständnisse an diese Protestbewegung machen, also unter den Augen von Kameras sagen, also eine eventuelle Impfpflicht wird hier oder dort nicht umgesetzt etc. Und das hat natürlich auch eine nachhaltige Wirkung bei der Frage, wie funktionieren denn Selbstwirksamkeitserfahrungen? Also die Protestbewegung macht ja auf der einen Seite die Erfahrung, dass sie sehr lange auf die Straße gehen können und in Anführungsstrichen, es tut sich nichts in ihrem Sinne. Und auf der anderen Seite erleben sie dann eben so etwas wie, dass ihnen einen Teil ihrer Forderungen scheinbar oder tatsächlich erfüllt werden soll. Und in diesem Spannungsverhältnis bewegt sich das. Und dann gibt es natürlich besonders radikale Akteure, wie zum Beispiel dieses extrem rechte Netzwerk der Freien Sachsen. Für die ist das Thema Corona und Impfen, glaube ich, nur Mittel zum Zweck. Denn denen geht es weder um die Corona-Maßnahmen noch um die Impfungen, sondern das ist sozusagen das Medium, um die Systemfrage zu stellen und zu sagen, wir wollen eigentlich die gesamte politische Kultur der Bundesrepublik Deutschland in ihrer jetzigen Verfasstheit beseitigen. Und wenn das nicht funktioniert, treten wir aus dieser aus. Darüber könnte man jetzt lachen, wenn es nicht einen Kern gäbe, den man immer wieder beobachten kann. Seit 2015 beobachten wir eben nachvollziehbar immer wieder Mobilisierungsformate, die eine grundsätzliche autoritär-regressive Entfremdung zu den Mechanismen der Politik und der Demokratie in diesem Land artikulieren. Und das ist nicht deckungsgleich, aber überlappend mit einem ganz bestimmten Wählermilieu der AfD und ihres politischen Vorfeldes. Und so muss man das, glaube ich, auch beschreiben. Also eine Wechselwirkung zwischen einem Teil des Krisenbewusstseins in der Bevölkerung und politischen Deutungsangeboten, die dann Platz greifen.
Und ein bisschen Teil dessen, was du angesprochen hast, aus meiner Sicht zumindest, ist auch die Frage, wie stellen Sie sich selber dar und was davon verfängt in der Wahrnehmung von außen oder in der medialen Wahrnehmung? Und da sticht einem eine Begrifflichkeit ins Auge, die Spaziergang heißt. Als solche werden ja die Demonstrationen seit einer grauen Weile getarnt, um dem Demonstrationsverboten, ich sag mal Verbote auch in Anführungsstrichen, irgendwie zu entgehen. Und das ist eigentlich auf der Hand liegend. Umso verwirrender ist ja, dass der Begriff Spaziergang dann synonym für diese Protestbewegung zum Teil verwendet wird. Warum verfängt das aus deiner Sicht?
Ja, weil dieser Begriff des Spaziergangs ja erstmal ein unpolitischer Begriff ist. Also es ist ja ein Unterschied, wenn ich sage, ich gehe spazieren, dann hört sich das so schön unpolitisch und harmlos an. Und es hat sozusagen zwei Ebenen. Es hat die Ebene, dass Versammlungsgesetz zu unterlaufen, ja, in einer gewissen Art und Weise, wobei ich jetzt kein Befürworter von einschränkenden Maßnahmen des Versammlungsrechts bin, aber das ist, glaube ich, einfach einer der Gründe. Und ein anderer Grund ist, dass man natürlich mit dem Begriff Spaziergang auch nochmal andere Menschen erreicht, die sich eben nicht bisher politisch engagiert haben oder vielleicht auch noch nie an einem Protestformat teilgenommen haben. Und ich glaube, geradezu prototypisch kann man das ablesen an einer Demonstration, die vor einigen Wochen in Cottbus im Land Brandenburg stattgefunden hat, wo der örtliche Organisator dieser Veranstaltung, der regionale AfD-Funktionär Jean-Pascal Rohm, eine stationäre Kundgebung mit den Worten beendet haben soll, zu sagen, und jetzt gehen wir spazieren. Naja, Spaziergang, das ist, wenn ich zu meinen Kindern sage, nehmt mal eure Fahrräder und eure Rollschuhe, wir fahren in den Stadtpark und es gibt ein Eis. Das ist ein Spaziergang. Aber hier handelt es sich eben nicht um einen Spaziergang, sondern um eine politische Meinungskundgabe. Und insofern ist dieser Begriff sozusagen ein Mimikry-Begriff. Ja? Und wir sehen ja, dass dieses Protestformat eben auch um Begriffe kämpft und Begriffe versucht zu setzen. Und dieser Begriff des Spaziergangs, das muss man, glaube ich, einfach ganz deutlich sagen, das ist eine sehr erfolgreiche Begriffssetzung. Und jetzt kann man sich nochmal angucken, wo der herkommt. Und der kommt ja nicht aus diesem jetzigen Bewegungsformat, sondern, Überraschung, auch Pegida hat ja immer gesagt, wir gehen spazieren. Ja? Das ist also eine absichtsvolle Begriffsprägung, die meiner Ansicht nach in der Öffentlichkeit, in den Medien und in der Politik reflektiert werden sollte als das, was es ist, nämlich der Versuch, Hegemoniepolitik über Begriffe zu machen. Und da gibt es eben auch andere Möglichkeiten, das zu beschreiben, aber eben nicht diesen Begriff zu übernehmen.
Gleiches gilt ja im Grunde genommen auch so ein bisschen für den Begriff Montagsdemonstration, der dann im Zweifel auch so benommen wird, der ja von den Leuten mutwillig im Kontext der Demokratiebewegung in der ehemaligen DDR verwandt wird für das, was sie heute sozusagen zur Protestäußerung gegen beispielsweise die Corona-Maßnahmen anwenden. Das ist wirklich eine Frage an die Medien aus meiner Sicht und eine ernstzunehmende, denn wir bewegen uns da in dem klassischen Feld des Framings und das ist ganz offenbar gelungen, wenn wir Spaziergänge halt als Begrifflichkeit übernehmen und die Verharmlosung damit auch unterstützen und diese sehr schlechte Tarnung eigentlich legitimieren. Das ging mir zumindest durch den Kopf und ich bin dann immer fürbaß erstaunt, dass das trotzdem klappt. Was mich auch erstaunt und was die abschließende Frage für unser Gespräch sein soll, ist, dass es jetzt so von innenpolitischer Seite, Innenminister, eine aus meiner Wahrnehmung Verlagerung der Diskussion um den Umgang mit diesen Protestierenden, mit den Protesten an sich gibt und zwar darauf, wie die sich sozusagen verständigen. Der Kommunikationskanal Telegram wird zu einem politischen Thema. Und ich frage mich, warum das so ist. Und das frage ich jetzt auch dich.
Ja, ich glaube, der Grund liegt darin, dass es in der innenpolitischen Debatte schon lange das Begehren und den Wunsch der Sicherheitsbehörden gibt, auf diese Instant Messenger umfassend zuzugreifen. Das ist ja nicht neu, sondern es ist ja eine in der innen- und rechtspolitischen Debatte von Leuten, die sich damit befassen, lange bekannter Vorgang. Und jetzt gibt es eine neue Anlasslage, nämlich den Umstand, dass das Medium der Wahl im Augenblick für dieses Mobilisierungsformat der Corona-Proteste der Instant Messenger Telegram ist. Und das hat seine Gründe daran, dass man den nicht eben ohne weiteres greifen, sperren und so weiter kann. Und darauf antwortet im Grunde genommen das Begehren der Politik zu sagen, also dann muss man jetzt irgendwie da einschreiten oder muss das begrenzen. Ich will das mal versuchen auf den Punkt zu bringen, zu sagen, das Problem ist nicht Telegram, sondern das Problem sind die Inhalte. Telegram ist sicher ein Instant-Messenger-Dienst, der vor allen Dingen in autoritären Regimekontexten, also etwa der iranischen Opposition oder der weißrussischen Opposition, ein wichtiges Verständigungs- und Kommunikationsmittel ist. Und insofern ist das Problem nicht der Instant Messenger, sondern diejenigen, die dort Inhalte einstellen, die im Spektrum reichen zwischen Unappetitlichkeit bis hin zu Mordaufrufen. Und ich würde doch vorschlagen, dass man sich mit den Inhalten beschäftigt und nicht mit dem Instant Messenger. Aber ich verstehe den Mechanismus dahinter, der ist eben einfach interessengeleitet.